Der Vorhang sperrt das Leben aus und schluckt den Lärm der Stadt. Ein letztes weiches Licht liegt auf der Wand. Die Stimme aus dem Bett kommt nur noch zögernd an und matt. Und einer hält die klein gewordene Hand. Wenn Liebe erst zu Schmerz gerinnt, wenn jeder Satz Gewicht gewinnt, wenn schon Erinnerung beginnt, dann hört man sie. Es sind letzte Worte. Was werden meine sein? Was werden deine sein? Was fällt uns wohl zum guten Schluss noch ein? Letzte Worte. Ob dann sich niederschlägt, was unser Leben prägt? Und ob uns das durch jene Stunde trägt? Man schrieb es flüsternd auf, was uns die Großen ihrer Zeit als Letztes hinterließen vor dem Tod. Für einen war das Sterben wie ein Sprung in Dunkelheit. Ein anderer gab sein Leben ab an Gott. Ein Spötter sah vor Staunen starr, was für ein Nicht sein Leben war, und feilschte um ein halbes Jahr und starb doch wie ein Narr. Ein reicher Armer lud den Tod mit offenen Armen ein. Ein anderer sah den Himmel offen stehen. Ein armer Reicher fand es Hölle, ganz allein zu sein. Ein Dichter rief nach Licht, um klar zu sehen. Wenn nichts mehr bleibt von Ruhm und Geld, wenn Sprüche machen nicht mehr zählt, wenn nur ein fester Anker hält, dann räumt der Stolz das Feld. Auf einem Hügel vor der Stadt hängt einer in der Luft und stirbt, verhetzt, verlassen und verlacht. Er segnet seine Feinde noch, bevor er endlich ruft, was er nur sagen kann: Es ist vollbracht. Weil dieser Satz bis heute reicht und quer durch mein Versagen streicht, das letzte Defizit begleicht, sind sie mir eher leicht, die letzten Worte. Was werden meine sein? Was werden deine sein? Wird das vielleicht schon heute abgemacht? Letzte Worte. Sie stehen schon heute fest. Wer Gott sein Leben lässt, der hört es bis zum Schluss. Es ist vollbracht. Mit diesen Worten begrüße ich euch ganz herzlich zu unserem Gottesdienst an diesem Karfreitag, an dem wir uns wieder daran erinnern, was dort am Kreuz geschah, als Jesus eben diese Worte ausrief: Es ist vollbracht. Wenn wir nachher gemeinsam das Abendmahl feiern, dann dürfen wir uns diese drei Worte nochmal zu Herzen nehmen. Es ist vollbracht. Du darfst jetzt zu Jesus kommen. Du darfst das zu ihm bringen, was in deinem Leben nicht gut gelaufen ist, was an Schuld und Versagen da ist, alles, was dich belastet. Dort am Kreuz wirst du es los, bei Jesus. Bevor wir gleich auf die Predigt hören, lese ich den Bibeltext dazu vor. Er steht in Johannes 19, das sind die Verse 23 bis 28. Ich lese allerdings die Verse 29 und 30 noch mit dazu. Als die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich auf, so dass jeder der vier Soldaten etwas davon bekam. Das Untergewand war in einem Stück gewebt, ohne jede Naht. Deshalb beschlossen sie: Dieses Untergewand wollen wir nicht aufteilen, wir werden darum losen. Damit sollte sich die Vorhersage der Heiligen Schrift erfüllen: Meine Kleider haben sie unter sich aufgeteilt und um mein Gewand gelost. Genauso geschah es auch. Unter dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester, außerdem Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala. Als Jesus nun seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er lieb hatte, sagte er zu ihr: Er soll jetzt dein Sohn sein. Und zu dem Jünger sagte er: Sie ist jetzt deine Mutter. Da nahm der Jünger sie zu sich in sein Haus. Jesus wusste, dass nun sein Auftrag erfüllt war. Er sagte: Ich habe Durst. Damit sollte sich die Vorhersage der Heiligen Schrift erfüllen. In der Nähe stand ein Krug mit Essigwasser. Die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein, steckten ihn auf einen Isopstängel und hielten Jesus den Schwamm an den Mund. Als Jesus davon getrunken hatte, rief er: Es ist vollbracht. Dann ließ er den Kopf sinken und starb.
Einen wunderschönen guten Morgen euch. Herzlich willkommen zum Gottesdienst an Karfreitag. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Karfreitag ist für mich immer ein emotional herausfordernder Tag. Ich liebe es, wie Toni Campolo es einmal formuliert hat. Es ist Freitag, aber der Sonntag kommt bestimmt. Wir schauen heute auf Karfreitag mit der Perspektive, der Sonntag kommt bestimmt. Er ist ja schon gekommen und trotz alledem hat dieser Karfreitag immer auch so eine besondere emotionale Note. Einer gibt sein Leben, damit andere leben können. Ich habe euch, wie auch in den vergangenen Predigten, immer ein Bild mitgebracht aus dem Film The Passion. Wir waren schon in der Szene, Jesus im Garten Gethsemane. Jesus sagt nur zwei Worte, ich bin, und eine ganze römische Kohorte zwischen 200 und 600 römischen Soldaten fällt auf die Knie. Dann haben wir uns dieses Verhör angesehen, Jesus vor Pilatus, und wir haben gelernt, dass Jesus eine ganz andere Vorstellung von Macht hat als Pilatus, der immer wieder zum Ausdruck gebracht hat, ich bin Rom, du bist in meiner Hand. Und Jesus hat bei diesem Verhör gezeigt, hey, mein Verständnis von Macht ist, anderen Menschen zu dienen. Und heute an Karfreitag schauen wir uns diesen vermeintlich schwachen Jesus an, der ausgepeitscht wurde, der unglaublich viel Leid auf sich genommen hat. Warum eigentlich? Und darum soll es heute gehen. Und es wird heute nicht so sehr eine stilistisch ausgefeilte Predigt geben, sondern ich möchte euch einfach ein bisschen mit hineinnehmen in ein paar Gedanken und euch selber auch herausfordern, ein Stück weit mitzulesen. Und es geht um diese Frage, warum? Warum musste Jesus sterben? Und es geht auch darum, was haben wir davon? Was hat sich für unser Leben kolossal verändert? Was sind so die drei oder die zwei großen Geschenke, die zwei großen Realitäten, die durch Jesus ganz neu auch in diese Welt gekommen sind? Wenn man sich Jesus ansieht, Cordula, du hast es eben schon getan, so diese letzten Worte von Jesus, unglaublich interessant. Es gibt große Persönlichkeiten in der Geschichte, René Descartes zum Beispiel, ein berühmter Lehrer der Aufklärung, und der hat zum Ende seines Lebens gesagt, ich stürze in ein Nichts. Jesus stirbt an diesem Kreuz und hat vorher höllische Qualen erlitten, allein schon durch das Auspeitschen. Und er sagt ganz andere Worte, Worte, die nicht von dieser Welt sind. Er sagt zuallererst, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er sagt, Frau, siehe dein Sohn, Sohn, siehe deine Mutter. Er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er sagt, es ist vollbracht. Und Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Den Bibeltext aus dem Johannesevangelium, den wir eben gerade gelesen haben, der sagt uns gar nicht so sehr im Speziellen, also warum musste das alles geschehen? Wenn man diesen Bibeltext liest, dann fällt eine Sache auf, und ich habe euch etwas mitgebracht, und zwar einen Bibeltext aus dem Alten Testament. Ihr könnt mal unter euch schauen oder neben euch. Und zwar ist das der Psalm 22. Vielleicht kennen einige von euch diesen Psalm, und es ist sehr interessant, geradezu beeindruckend, dass wir in diesem Psalm, und wenn ich Psalm sage, dann meine ich also, das ist etwas, was vor 3000 Jahren hier in diesem Fall von David niedergeschrieben wurde. Und wir entdecken in diesem Psalm einige Parallelen zu unserem Bibeltext heute, die unglaublich sind, wenn man sich vor Augen malt, dass David ja Jesus gar nicht persönlich kennengelernt hat. Wenn wir uns vor Augen malen, dass David 1000 Jahre vorher diesen Psalm schrieb. Was sind das für Parallelen? In Vers 19 beispielsweise, schon teilen sie meine Kleider unter sich auf und losen um mein gewandt. Und wir denken, wow, wie kann das sein? Das ist ja genau das, was in unserem Bibeltext aus dem Johannesevangelium vorkam. Jemand wird in einem öffentlichen Spektakel hingerichtet. Da sind Menschen, die sich versammeln um einen einzigen, der hingerichtet wird. Und da ist Spott und Hohn und sogar die Kleider werden untereinander aufgeteilt. Oder wir haben das eben gerade gelesen, ganz am Ende, dass Jesus sagt, mich dürstet. Und wir finden hier eine Parallele ab Vers 15. Meine Kraft schwindet wie Wasser, das versickert, und alle meine Knochen sind wie ausgerenkt. Mein Herz verkrampft sich vor Angst und meine ganze Kraft ist dahin verdorrt wie eine staubige Tonscherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen, du lässt mich im Tode versinken. Und wie beginnt dieser Psalm? Mit Worten, die wir nicht im Johannesevangelium lesen, dafür aber bei Matthäus und bei Markus. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und vielleicht habt ihr auch einmal gedacht, hey, das sind ja ganz ähnliche Worte, die David hier gebraucht und die wir plötzlich im Rahmen dieser Kreuzigung von Jesus im Neuen Testament bei allen Evangelienschreibern wiederfinden. Und die Frage ist natürlich, was ist das für ein Geheimnis? Wie um Himmels Willen konnte David das wissen? Was ist diese Verbindung? Dieser Psalm 22 war viele Jahrhunderte lang ein Mysterium, ein Geheimnis innerhalb der hebräischen Schriften. Bis man erkannt hat, hey, dieser Psalm gibt uns wie kaum ein anderes Schriftstück aus der Bibel einen tiefen Einblick in das, was das Kreuz im Kern bedeutet. Und woher wusste es David? Petrus betont bei seiner Pfingstpredigt, dass David ein Prophet war. David hat 1000 Jahre vorher eine Schau davon bekommen, dass nach ihm jemand kommen würde, der ein größeres Reich hat, der größer sein würde, ein größerer König als er selbst. Er sieht das, was einmal Realität werden soll. Und wenn man sich diesen Psalm anschaut und sich die Frage stellt, naja, könnte dieser Psalm nicht doch von David kommen? Und gibt es nicht vielleicht eine ganz andere Erklärung für diese Worte? Ist es nicht komisch, dass hier in diesem Psalm davon die Rede ist, dass jemand öffentlich hingerichtet wird? Ist es nicht interessant, dass sich plötzlich eine Menschentraube bildet um diese einzelne Person herum? Die Kleider werden aufgeteilt und diese Person, um die es geht im Psalm 22, betet nicht, Gott, lass den Kelch an mir vorübergehen, sondern diese Person akzeptiert das, was geschieht. Jeder von uns weiß, David war oft in Schwierigkeiten, David wurde gejagt, er war in Bedrängnis, er war oft in Not. Und was hat David getan? David hat sein Herz vor Gott ausgeschüttet, er hat seine Gefühle offenbart und er hat gesagt, Gott, hilf mir in der Not. Gott, du deckst vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Aber hier in diesem Psalm geht es um eine Person, die das Leiden akzeptiert, auch wenn es ein unendliches Leiden ist. Und am Ende dieses Psalms werden wir mit hineingenommen. Ihr könnt euch diese letzten beiden Verse anschauen, dass diese Person, die öffentlich hingerichtet wurde, die ausgelacht wurde, die verspottet wurde, aber eine Person ist, mit der Gott einen Plan hat. Ab Vers 31, die kommenden Generationen werden ihm dienen, eine wird der nächsten von ihm erzählen, selbst die Menschen, die noch nicht geboren sind, werden von seinen gerechten Taten hören und man wird sagen, der Herr hat es vollbracht. In diesem Psalm werden wir mit hineingenommen in die Antwort auf die Frage, warum eigentlich das Kreuz? Und ich möchte euch drei kurze Antworten geben, die man in diesem Psalm entdeckt. Die erste Antwort auf die Frage, warum musste Jesus eigentlich so unendlich leiden? Dieser Psalm sagt uns, dass Jesus am Kreuz unendlich leiden musste. Warum? Und die Bibel als Ganzes erklärt uns das, Gott hat Jesus für uns zur Sünde gemacht. Jesus, der Sohn Gottes, der sündlos lebte, der Einzige, der jemals sündlos gelebt hat. Gott nimmt die Sünden der ganzen Menschheit und packt sie auf seinen Sohn. Und Jesus stirbt für die Sünden aller Menschen. Und deshalb stirbt Jesus auch so einen grausamen Tod. Deshalb stirbt Jesus auch unter einer so enormen Last. Er nimmt die Sünden der ganzen Menschheit auf sich. Was bedeutet Sünde? Ganz leger formuliert, Sünde bedeutet, du rennst von Gott weg. Eigentlich hat Gott uns geschaffen, damit sein Antlitz über uns leuchtet, damit sich unser Leben um ihn dreht. Und was haben wir gemacht? Wir sind von Gott weggelaufen. In Lukas 15 lesen wir dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da ist ein Sohn, der alles hat bei seinem Vater, aber er sagt, Vater, ich möchte weg von dir. Gib mir dein Erbe, ich möchte mein Leben leben, ich möchte eigentlich nichts mit dir zu tun haben. Eigentlich hätte Gott uns alle wegschicken müssen, aber das hat er nicht getan. Sondern er ist selbst gekommen in der Person seines Sohnes, weil er uns bei sich haben wollte. Und deshalb leidet Jesus unendlich, um für unsere Sünden zu sterben. Manchmal begegnen mir Leute, die sagen, Thomas, ich kenne so viele Menschen, die haben unendlich viel gelitten. Was soll denn so Besonderes dabei sein, dass Jesus gelitten hat? Aber jetzt stellt euch mal Folgendes vor. Johannes 1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Jesus selbst war das Wort. Der, der von Anfang an bei Gott war, der die Liebe ist, in ihm ist keine Finsternis. Dieser Jesus nimmt die Sünden der ganzen Menschheit auf sich. Gott selbst. Ich glaube, niemand von uns kann sich das vorstellen, was es für ihn bedeutet hat. Das Zweite, was wir in diesem Psalm lernen, ist, dass das Kreuz für eine unendliche Treue steht. Jesus im Herzen der Hölle, weil er die Sünden der Menschen trägt, und er ruft was aus? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist die Sprache der Intimität, das ist die Sprache des Bundes und der Loyalität. In Jesaja 30, Vers 22 lesen wir, ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Die Liebe zwischen Gott und seinem Sohn war eine unverbrüchliche Liebe. Vielleicht habt ihr mal diesen Film gesehen, Moby Dick, einer meiner Lieblingsfilme in meiner Jugend. Da geht es um diesen Captain Ahab, der ein Bein verloren hat durch Moby Dick. Und sein Lebensmaxim ist, ich will diesen Wal töten. Und am Ende dieses Films jagen sie diesen Wal und das Boot kentert. Und dieser Captain Ahab bindet sich an diesen Wal und er sticht mit seiner Harpune auf diesen Wal ein. Und er sagt diese poetischen Worte, selbst in der Hölle speie ich Hass nach dir und gebe nicht eher Ruhe, bis ich dich getötet habe. Jesus ist im Herzen der Hölle und er sagt, mein Gott. Versteht ihr? Jesus ist nicht nur am Kreuz gestorben, um uns zu vergeben. Jesus ist auch am Kreuz gestorben, als jemand, der das Leben gelebt hat, das wir hätten leben sollen. Und das Dritte, was wir lernen, ist, dass das Kreuz für eine Erlösung steht, die wir eigentlich gar nicht in Worte fassen können. Kreuz bedeutet, Gott selbst leidet unendlich, aber er zeigt uns, dass er das Leben gelebt hat, das wir eigentlich hätten leben sollen, und er bietet uns einen Tausch an. Er sagt, wenn du an mich glaubst, dann schenke ich dir mein Leben, meine Gerechtigkeit und erlöse dich. Es gibt zwei Dinge und die möchte ich euch als nächstes kurz zeigen. Vielleicht machst du mal die Folie, er bedeckt unsere Scham. Was sind so die zwei großen Dinge, die Jesus in unserem Leben verändert hat? Das Kreuz steht nicht nur dafür, dass Jesus uns vergeben hat, sondern das Kreuz hat etwas Kolossales im Leben der Menschen, die sich mit diesem Jesus verbunden haben, verändert. Und das Erste hat mit diesem Punkt zu tun. Er bedeckt unsere Scham. Wenn die Römer einen Verbrecher kreuzigten, dann haben sie was getan? Und wir sehen das hier vorne so ein bisschen. Man hat dem Gekreuzigten die Kleider vom Leib gerissen und man hat sie nackt zur Schau gestellt. Warum hat man das getan? Das war ein Teil der Bestrafung. Das war ein Teil des Folterns. Und wenn wir uns mal damit auseinandersetzen, was das bedeutet hat für Jesus, nackt an so einem Kreuz zu hängen. Was bedeutet dieses Nacktsein? Jeder von uns weiß, Nacktsein hat zwei große Dimensionen. Die erste Dimension hängt zusammen mit Verwundbarkeit. Niemand von uns will verwundbar sein, deshalb haben wir Kleidung, um uns zu schützen. Wir schützen uns vor äußeren Umwelteinflüssen, aber wir schützen uns genauso vor den Blicken anderer Menschen. Wir wollen nicht schutzlos ausgeliefert sein, weder der Natur noch den Blicken anderer Menschen. Und das Zweite hat mit Scham zu tun. Nacktheit bezieht sich auch auf die Scham, die wir empfinden können. Ich habe mich vor einiger Zeit mit Corrie ten Boom beschäftigt, diese Holländerin, die im Dritten Reich sich unglaublich dafür eingesetzt hat, Juden einen Ort der Zuflucht zu geben, bis zu dem Tag, an der sie und ihre ganze Familie verhaftet wurde. Und sie schreibt in einem ihrer Bücher, dass sie und ihre Schwester in einem der größten Konzentrationslager Ravensbrück, das größte Konzentrationslager für Frauen, das es gab, dass sie dort ankamen und das Erste, was geschah, ihnen wurden die Kleider vom Leib gerissen. Und sie schreibt, plötzlich standen wir vor diesen Wärtern völlig nackt. Und es war so demütigend. Die einzige Stelle in der Bibel, an der Nacktheit nicht als Scham bezeichnet wird, ist vor dem Sündenfall im Garten Eden. Adam und Eva waren nackt und schämten sich nicht. Sie lebten in einer vollkommenen Beziehung zu Gott. Alles war in Ordnung. Sie hatten keine Angst. Sie mussten nichts verbergen. Sie hatten keine Geheimnisse vor Gott. Sie haben nicht befürchtet, irgendetwas können wir falsch machen und wir verlieren diese Gnade Gottes, diese Liebe Gottes, sondern sie lebten in einer vollkommenen Beziehung zu Gott und sie schämten sich nicht. Und dann geschah dieser Sündenfall und plötzlich hat sich alles verändert. Sie fingen an, sich zu bedecken. In dem Augenblick, wo sie sich entschlossen haben, sich von Gott abzuwenden, weg von ihm. Sofort mussten sie diese Feigenblätter nehmen, weil sie wussten, es gibt etwas zu verbergen. Was ist eigentlich genau diese Scham? Es gibt viele Leute, die sagen, Scham ist ein Gefühl des Unbehagens mit uns selbst. Jeder Mensch, jeder von uns heute Morgen hier, sitzt mit einem Gefühl von Scham hier, denn es gibt Dinge, die wir verbergen. Wir sagen dem anderen nicht die ganze Wahrheit. Wir sagen dem anderen nicht, selbst unserem Ehepartner nicht, das, was wir empfunden haben oder was wir jetzt empfinden, was uns so alles durch den Kopf geht. Es gibt so viele Dinge, die wir verbergen. Viele Dinge, die wir nur für uns behalten. Sören Kierkegaard schreibt an einer Stelle, jeder Mann, jede Frau lebt so mit diesem Gefühl von Verborgenheit. Mit einem Geheimnis. Aber Sören Kierkegaard schreibt, wenn du Geheimnisse hast, wenn du Dinge verbirgst, dann kannst du gar nicht lieben. Zumindest nicht so, wie du eigentlich lieben solltest. Und jetzt stellt euch uns Menschen vor, wir alle haben Dinge zu verbergen. Wir alle zeigen nicht unser wahres Gesicht. Wie auch? Das wäre viel zu riskant in einer Gemeinschaft. Und so versuchen wir irgendwie damit klarzukommen. Es gibt viele verschiedene Mechanismen. Der eine stürzt sich in den Perfektionismus, der andere baut eine fromme Fassade auf und so verbirgt jeder von uns etwas von sich selbst. Und wenn du die ersten Seiten der Bibel liest, Adam und Eva waren nackt und sie versteckten sich nicht vor Gott, hast du dann nicht auch manchmal so diese Sehnsucht, danach in einer so vollkommenen Transparenz und Offenheit vor Gott und Menschen zu leben? Und jetzt lesen wir im Hebräerbrief Kapitel 12, dass Jesus am Kreuz starb und dass er sogar die Schande des Nacktseins, dieser Demütigung auf sich nahm. Warum? Um uns, und es gibt niemand anderen als Jesaja, der es so wunderschön beschreibt. Jesus nimmt diese Demütigung auf sich. Jesus nimmt dieses Nacktsein auf mich, um uns neu zu bedecken. Um uns die Kleider des Heils anzuziehen. Und das bedeutet, wenn du mit Jesus lebst, dann zieht er dir die Kleider des Heils an. Dann sagt Gott zu dir, ich sehe dich in Jesus so, als hättest du niemals gesündigt. Ich gebe dir einen Wert. Ich gebe dir eine Identität, die nichts übersteigen kann. Und wenn du das weißt und wenn du das glaubst, dass du deinen Wert vor Gott niemals verlieren kannst, auch wenn Menschen dich angreifen, wenn Menschen dir wehtun, dass du die Liebe Gottes niemals verlierst, auch wenn Menschen dich nicht gut behandeln, dann wirst du merken, dass es eine Stabilität in dein Leben hineinbringt, die du vielleicht vorher noch nie so kennengelernt hast. Du musst dich niemals mehr fürchten, ob du dich vor Gott behaupten kannst, ob du vor Gott bestehen kannst. Jesus hat alles für dich getan. Er hat dir die Kleider des Heils neu angezogen. Was ist das andere, was wir empfangen durch das, was Jesus für uns getan hat? Jesus bringt uns an Karfreitag eine Lektion bei, und zwar, dass wir lernen, was Familie bedeutet. Er lehrt uns etwas über das Miteinander in Gemeinde. In Johannes 19, in den Versen 26 bis 27, da heißt es, als Jesus nun seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er sehr lieb hatte, sagte er zu ihr, das ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er, siehe, das ist jetzt deine Mutter. Jesus hängt am Kreuz und er weiß, ich werde sterben. Und er wendet sich noch Johannes zu und er wendet sich seiner Mutter zu. Im Angesicht des Todes kümmerte er sich noch um die Familie. Frau, das ist dein Sohn. Sohn, das ist deine Mutter. Wusstet ihr, dass Jesus der älteste Sohn war? Jesus hatte 4 Brüder, er hatte Schwestern. Lesen wir in Markus 6, Vers 3. Und Jesus als ältester Sohn, er hatte die Verpflichtung, sich um die Mutter zu kümmern. Das war sozusagen seine Verantwortung. Seine Mutter war mittellos. Es gab kein gesundheitliches System, kein soziales System, in der die Mutter aufgefangen würde. Jesus selbst hat sich um sie gekümmert. Und wir lernen hier 2 Dinge, die Jesus sagt in puncto Familie. Wisst ihr, wenn wir über Familie nachdenken und mal auf unsere moderne westliche Welt schauen, dann stellen wir fest, und viele sagen das ja auch so, Familie löst sich in unserer westlichen Welt auf. Es geht um das Individuum. Es geht nicht darum, was der Vater gesagt hat, was die Mutter gesagt hat. Ich entscheide selbst, was ich tun will. Und das kritisieren traditionelle Kulturen, das kritisieren Kulturen im Osten, die einfach sagen, hey, im Westen geht es nur um das Individuum. Jeder schaut auf sich selbst. Und in den alten traditionellen Kulturen, da wird gesagt, hey, es geht nicht nur um dich, sondern es geht um die Familie, es geht um deine Rolle innerhalb der Gemeinschaft. Und jetzt schauen wir uns Jesus am Kreuz an und er kritisiert zunächst beide Konzepte. Jesus kritisiert das moderne Konzept, in der das Individuum sozusagen im Vordergrund steht, weil Jesus sich um seine Mutter kümmert. Jesus kritisiert aber auch das traditionelle Konzept von Familie, weil, vielleicht ist euch das nie aufgefallen, aber Jesus hatte ja auch Brüder. Warum sind die Brüder nicht in die Bresche gesprungen und haben sich um die Mutter gekümmert? Warum so formal gesehen der älteste Bruder? Und was um Himmels Willen will Jesus uns an dieser Stelle deutlich machen? Jesus lehrt uns hier etwas unglaublich Wichtiges in Bezug auf die Gemeinschaft in der Gemeinde. Jesus sagt, die Gemeinschaft in der Gemeinde soll so sein wie die Gemeinschaft in einer Familie. Wie Brüder und Schwestern miteinander umgehen, so soll das Miteinander geprägt sein in der Gemeinde. Die Beziehungen in der Gemeinde sollen so intensiv sein, so verbindlich, wie die Beziehung zwischen Brüdern und Schwestern, zwischen Geschwistern und Eltern innerhalb einer Familie. Wisst ihr, ich habe 3 Geschwister. Und wenn man Geschwister hat, dann weiß man, es klappt auch nicht immer so gut und es gibt auch viele Vorbehalte, aber es ist immer noch mein Bruder und es sind meine Geschwister und es sind meine Eltern. Und das, was Jesus hier sagt, ist, miteinander in der Gemeinde, Wachstum in der Gemeinde besteht nicht darin, dass du in einer Predigt sitzt und dir Notizen machst, sondern dass ihr in der Gemeinde Beziehungen so lebt wie in der Familie. Paulus beschreibt es im Epheserbrief Kapitel 1, Vers 5 so, dass wir als Söhne und Töchter aufgenommen worden sind in die Familie Gottes. Als Jesus am Kreuz starb, war das der Startschuss für eine neue Form von Gemeinschaft. Und zwar nicht in der Weise, dass jeder sich selbst für ein Individuum hält, dass das Sagen hat, auch nicht für die Art und Weise, dass man sich an irgendein traditionelles Konzept von Familie hält, sondern Jesus sagt, ich möchte, dass das Miteinander von Christen geprägt ist von Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit, von einem tiefen Miteinander. Bevor ich die Einsetzungsworte lese, möchte ich ein Gebet sprechen. Und ich möchte dieses Gebet beginnen mit einem Augenblick der Stille und wir neigen uns dazu. Jesus, ich bitte dich um Vergebung. Manchmal habe ich den Eindruck, dass ich selbst und vielleicht auch wir in unseren Gemeinden gar nicht verstanden haben, was du am Kreuz erlitten hast und was du auch vollbracht hast. Bitte vergib uns, wo wir gar nicht mehr so richtig zur Kenntnis nehmen, was es bedeutet hat, dass Gott selbst stirbt an diesem Kreuz, ausgepeitscht, verspottet, verhöhnt, ins Lächerliche gezogen, nackt, gedemütigt. Du hast unendlich gelitten, aber du warst so unendlich treu und du hast uns gezeigt, dass du der Einzige bist, der das Leben geführt hat, wie Gott sich das eigentlich vorgestellt hat. Und dadurch hast du die Erlösung für uns gebracht. Wir hätten es niemals geschafft. Wir hätten es niemals erreicht. Wir hätten es niemals gekonnt. Und du sagst, ich bin für euch in den Tod gegangen. Ich habe für dich das Kreuz getragen. Jeden Peitschenhieb habe ich für dich auf mich genommen. Jeden Tropfen Blut, den ich vergossen habe, habe ich für dich vergossen, damit du leben kannst, damit Gott dir, mein Vater dir, das Kleid der Gerechtigkeit, das weiße Kleid, das Kleid, als hättest du niemals gesündigt, schenken kann. Und wir brauchen es nur anzunehmen. Danke, dass du mit diesem Kleid der Gerechtigkeit uns bedeckst. Und Jesus, du siehst uns heute Morgen, wir schämen uns alle für irgendetwas. Sei es, dass wir nicht gut mit unserem Ehepartner umgegangen sind oder mit unseren Kindern oder nicht gut mit uns selbst. Wir schämen uns dafür. Danke, dass du uns anbietest, die Vergebung von dir wieder neu in Anspruch zu nehmen. Und ich bitte dich, dass wir verstehen, dass Gemeinde nicht bedeutet ein Sammelsurium von Menschen, die sich eigentlich gar nicht mögen und die nur eine Basis haben. Und das ist der Glaube. Es ist mehr. Du hast uns zusammengestellt als Brüder und als Schwestern, die gemeinsam durch dieses Leben gehen, die sich korrigieren, die sich ermahnen, aber die auch einander vergeben, sich einander aufrichten, sich ermutigen und füreinander da sind. Danke für das Abendmahl und ich bitte dich, dass du uns in diesem Abendmahl ganz neu begegnest. Amen. Das Folgende hat der Herr selbst gesagt und ich gebe es euch so weiter, wie ich es empfangen habe. In der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus der Herr einen Laib Brot. Und nachdem er Dank gesagt hatte, brach er ihn und sprach: Das ist mein Leib, euch ist er zugedacht, tut das zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm er nach dem Abendmahl den Weinkelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wann immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Jesus, bitte begegne uns und stärke du uns durch dein Antlitz und durch deine Gegenwart. Amen. Alle essen von einem Brot und zeigen damit, dass wir alle zusammen ein Leib sind. Was bedeutet das? In der Gemeinde redet man nicht so viel von seinem sozialen Status, man redet nicht so viel darüber, was man erreicht hat und wie man sich unterscheidet von anderen, sondern Jesus macht deutlich, vor ihm, vor Gott, sind wir alle gleich. Wir sind, wie man so schön sagt, Brüder und Schwestern vor Gott. Er hat uns geeint. Keine sozialen Unterschiede, keine unterschiedlichen Wertigkeiten, sondern vor Gott sind wir alle gleich. Wir sind eine Familie, weil wir alle zu dem einen Herrn gehören. Lass uns aus Respekt vor diesem Gott, der sein Leben für uns gelassen hat, der sein Leben für uns gegeben hat, lass uns aufstehen und gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr segne dich und behüte dich und der Herr lasse leuchten sein Angesicht, sein Antlitz über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir diesen tiefen Frieden, dieses Kleid der Gerechtigkeit. In Jesu Namen. Amen.